Als Schriftlesung hören wir aus Psalm 139, die Verse 1 bis 6. Ein Lied Davids. Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich rede, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, unbegreiflich ist das, zu hoch, ein unergründliches Geheimnis. Wir hören nun die Predigt von Pastor Christoph Krause und werden nach der Predigt einige Momente der Stille haben, um über das Gesagte nachzudenken.
Lebenslied, und heute starten wir mit dem Thema überwacht oder angesehen. Und mir war es wichtig, bevor wir jetzt in den konkreten Text reingehen, dass wir uns überhaupt nochmal das Buch Psalmen anschauen. Also der erste Punkt, Gebets- und Gesangbuch des Gottesvolkes. In meinem Studium hatten wir einen begnadeten Alttestamentler, Dr. Cleon Rogers. Er war ein total charismatischer Typ, konnte begeistern und er liebte das Alte Testament, weil er sagte, da ist die Praxis des Glaubens drin. Und er hat uns immer mitgerissen und angesteckt. Das Alte Testament ist eben nicht bloß, dass Gott sich offenbart und mitteilt, sondern das Alte Testament, das ist das Buch der Geschichte, die das Volk Israel eben mit ihrem Gott erlebt hat. Gott hat Israel erwählt, er hat es gerettet, er hat es bewahrt, er hat es erzogen, er hat es geführt und Gott hat von sich aus immer wieder Bünde geschlossen. Diese Bünde waren meistens einseitig. Gott hat gesagt, ich schließe einen Bund mit euch und die Menschen brauchten nicht mehr tun, als einzuschlagen. Und dann eben, dass sie sich an diesem Gott ausrichten. Das Volk Israel sollte wie ein Leuchtturm sein, mitten in ihrer Umgebung, mitten zwischen den anderen Völkern, ein Leuchtturm, der deutlich macht, so soll Beziehung aussehen zwischen Gott und Mensch. Israel, das wissen wir, war vorläufig. Und dann geht Gott den nächsten Schritt, den nächsten Bund auf die Menschen zu. Er schickt seinen Sohn Jesus Christus. Und hier entdecken wir nochmal eine andere Qualität. Jesus hat vorgelebt, wie die Beziehung zwischen Gott und Mensch, die Beziehung zum himmlischen Vater, wie diese Beziehung aussehen kann. Und er hat es nicht nur vorgelebt, sondern dann durch sein Leben und Sterben die Trennung zwischen uns und Gott aufgehoben, damit auch wir wieder in diese Beziehung eintreten können. Er hat uns den Heiligen Geist geschenkt, damit wir nicht mehr nach Israel pilgern müssen, zum Tempel, den es gar nicht mehr gibt, und hohe Priester brauchen, die für uns opfern, für uns beten. Nein, wir können jeder jetzt an jedem Ort zu jeder Zeit direkt in Kontakt, in Beziehung treten mit Gott. Aber auch schon die Verbindung Gott-Israel war herausragend, denn es ging Gott nie um einen blinden Gehorsam oder Unterwerfung, sondern Gott wollte für sein Handeln an dem Volk und für sein Reden zu dem Volk und mit dem Volk, ob das jetzt durch die Propheten war oder durch Mose, die Gebote. Gott wollte eine echte Antwort. Gott wollte nicht blinden Gehorsam, sondern Gott wollte eine echte Antwort. Eine Antwort im Handeln, das ist der erste Teil einer echten Antwort. Ein Handeln, das sich an dem Wort Gottes orientiert. Und eine Antwort im Reden mit Gott, also im Gebet. So gibt ein Mensch, so geben wir ganzheitlich wahrhaftig Antwort, nämlich wenn Handeln und Reden zueinander kommen. Diese beiden Aspekte meiner Antwort an Gott, sie bedingen einander. Das ist mir in der Vorbereitung nochmal so groß geworden. Mein Handeln und mein Reden mit Gott, sie bedingen einander. Handeln, das im Gehorsam gegen Gott leben will, ohne eine Gebetsbeziehung, steht immer in der Gefahr, in die Gesetzlichkeit oder in die Werkgerechtigkeit abzurutschen. Ein kleiner Exkurs. Handeln ganz ohne Gott ist ja auch eine Variante. Ja? Wenn ein Mensch ohne Gott lebt, handelt er natürlich auch ohne Gott. Und dann fehlt der Aspekt des Antwortgebens in meinem Handeln. Ich gebe meinem Schöpfer keine Antwort. Dem Schöpfer, der mir meine Gaben und Fähigkeiten gegeben hat. Und dann handle ich auch nicht ihm zu Ehre. Ich nutze meine Gaben und Möglichkeiten nicht als Antwort an Gott. Und die Folge davon ist, dass mein Handeln den tiefen Sinn verliert. Und deshalb suchen wir dann, oder suchen die Menschen dann, die ganz besondere Aufgabe. Die ganz besondere Berufung, die ganz besondere erfüllende Tätigkeit. Das Denken dahinter ist, durch mein Handeln bekomme ich Sinn. Aber nicht unser Handeln muss uns Sinn schenken, sondern durch die Verbindung zu Gott, durch betendes, vom Gebet durchdrungenes und getragenes Handeln, bekommt unser Handeln Sinn. Das ist mir nochmal wichtig geworden. Es ist ein Unterschied, ob ich versuche, durch mein Handeln mir Sinn zu verschaffen oder dass ich mein Handeln als eine Antwort an Gott verstehe, es mit Gebet durchdringe und mein Handeln bekommt dadurch einen tiefen Sinn. Die Bibel sagt dazu in Kolosser 3, Vers 23, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Handeln als ein Teil der Antwort an Gott. Und das andere, beten als Teil der Antwort an Gott, das nicht von meinem Handeln, das sich an Gott orientiert, getragen ist, ist eigentlich Selbstbetrug. Der Versuch, Gott zu betrügen. Beten, das nicht übereinstimmt mit meinem Handeln, ist nicht mehr als ein schlechter Witz. Ist völlig kraftlos. Und umgekehrt gilt, da wo Handeln nach dem Wort Gottes oder ausgerichtet am Wort Gottes und Gebet als eine Einheit zusammenkommen und als eine Einheit die Antwort an Gott bilden, da bekommt mein Handeln einen tiefen Sinn, es entfaltet Kraft, es entfaltet Nachhaltigkeit und mein Gebet zeigt Wirkung, mein Gebet wird Kraftquelle für meinen Alltag, für mein Handeln. Letztendlich könnten wir sagen, unser Leben kommt zur Erfüllung. Da wo Gebet und Handeln als Einheit Antwort an Gott sind. Das ist das Vorbild, das Jesus uns gegeben hat. Sein Leben und sein Beten war Antwort an Gott. Und von dieser ganzheitlichen Antwort des menschlichen Lebens an Gott, von diesem Handeln und Reden, davon erzählt das ganze Alte Testament und auch von den Brüchen, die da drin sind. Aber eben ein Buch ganz besonders, wenn es um Antwort geben geht, das sind die Psalmen. Kein Aspekt des Lebens ist den Psalmen fremd. Interessant, es gibt ja 5 Bücher Mose, das ist für den Juden Gottes Geschichte mit seinem Volk. Und nach der jüdischen Einteilung gibt es auch 5 Bücher Psalmen. Wir haben nur 1, ja, aber in der jüdischen Überlieferung sind die Psalmen in 5 Bücher unterteilt. Also zu dem Handeln Gottes kommt als Antwort das Beten des Volkes. Gebets- und Gesangbuch des Volkes, ein Antwortbuch. Der zweite Gedanke, Psalmen, Lebenslieder. Circa 50% aller Psalmen sind von König David geschrieben. Er war der 2. König von Israel, sein Vorgänger war Saul. Er hat ungefähr 1011, also gut 1000 Jahre vor Christus gelebt, hat 40 Jahre regiert Und er reformiert den Gottesdienst. Bis dahin war im Gottesdienst vor allen Dingen Opferritus, dann Warten auf Gottes Weisungen und Stille werden, Stille stehen vor Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit. Und das, was David jetzt einführt, ist Singen, Musizieren, gemeinschaftliches Beten. Also er baut so eine richtige Lobpreisschule auf. Wirklich. Wenn man hineinschaut in die Psalmen, dann begegnen einem dann auch zum Beispiel die Söhne Korachs oder Asaf. Das sind Leute, die hat David ausgebildet. Dafür hat David Steuern benutzt, um eine Lobpreisgruppe, eine Lobpreisgilde aufzubauen. Und wie wir gemerkt haben heute Morgen, das prägt Gottesdienste bis heute. Diese veränderte Gottesdienstform. Ich habe so gedacht, in der katholischen Kirche, wo es diese großen Gebäude gibt und wo es liturgisch ist und wo Kostbarkeiten mich umgeben und tolle Bilder im Fenster sind, da ist man viel schneller im Stillestehen. Und vielleicht hat man auch eher eine Ahnung von der Größe Gottes. Ich glaube, dass Freikirchen an der Stelle arm sind. Ja, musizieren, spielen, das können wir. Aber mal dieses Stillestehen, auch vor der Herrlichkeit, vor der Größe, vor der Heiligkeit Gottes. Vielleicht ist das ein Aspekt, auch wenn ich reinschaue in die christliche Literatur im Moment, der wiederentdeckt wird, auch im freikirchlichen Bereich. Psalmen sind Dichtung, Gedichte, im besten Sinne des Wortes verdichtete Sprache. Verdichtete Erlebnisse, verdichtete Sprache, die getragen ist durch einen Sprachrhythmus. Im Hebräischen würde man den erkennen, ja, den Sprachrhythmus, die Sprachmelodie. Und diese Psalmen sind eben ja Lieder, sie sind also auch getragen von Musik. Und dann sind das eben Gebete von Generationen. Und dann merken wir, aktuelles Gebet kann sich tragen lassen von Gebet, das schon Generationen vor mir gebetet haben. Das kann eine Riesenhilfe sein. Vielleicht gerade dann, wenn ich selbst nicht mehr zu beten weiß. Es ist ein Reichtum, wenn wir Psalmen uns nehmen und laut beten. Für uns zu Hause. Sich das Buch der Psalmen zu nehmen und laut darin zu beten. Eine Hilfe, ein Tipp könnte hier Luther sein. Luther-Übersetzung. Weil Luther es gelungen ist, wie kaum einer anderen Übersetzung, dass er diesen Sprachrhythmus hinbekommen hat in dem Psalm. Dass dieses Gebet getragen ist von einem Rhythmus. Und wir wollen das mal miteinander beten. Ich bitte euch mal aufzustehen und wir beten miteinander den bekanntesten Psalm, Psalm 23. Und wer das kann, den bitte ich mal, die Augen zu schließen. Die Älteren unter uns haben jetzt Riesenvorteile, weil die ganz viel auswendig lernen mussten. Wer das kann, der macht die Augen zu und versucht mal, diesen Rhythmus zu erkennen, sich mitnehmen zu lassen, sich tragen zu lassen. Und sonst wird es auch hier vorne eingeblendet. Psalm 23, ich bitte mal für die Zeit, mein Mikro auszuschalten, dass wir miteinander beten. Bitte nehmt wieder Platz. Vielleicht habt ihr eine Ahnung davon bekommen, was das heißt, Gebete zu beten, die schon Generationen vor mir gebetet haben, in einem getragenen Rhythmus. Es hat eine Zeit in meinem Leben gegeben, da habe ich dieses Gebet jeden Morgen gebetet, weil es war so viel zu tun und es war so ein Riesenberg vor mir, dass ich keine Kraft hatte, noch was anderes zu beten. Und in diesem Gebet, Psalm 23, da steckt auch so viel drin. Und Psalmen sind darüber hinaus dann auch noch mal mehr als Lieder und Gebete. Jesus sagt in Lukas 24, Vers 44, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Und dann begreifen wir, die Psalmen sind mehr als nur, dass damals mal jemand ein Lied geschrieben hat. In den Psalmen steckt Prophetie. In den Psalmen steckt Verheißung. Die Psalmenprophetie heißt ja, das Wort aktuell in die Situation hineingesprochen. Und Jesus sagt, so verstehe ich die Psalmen. Und so dürfen auch wir sie verstehen. Psalmen sind mehr als Lieder und Gebete. Sie sind Gottes Wort in meine Situation. Psalmen, Lebenslieder. Gut, das waren die Vorbemerkungen. Steigen wir ein in unserem Psalm, Psalm 139, Vers 1. Dem Chorleiter von David ein Psalm, dem Chorleiter könnte auch heißen vorzusingen, hat Tommy gerade schon gemacht. Thomas Luft hat uns dieses Lied beigebracht, in etwas moderner Form. Von David ein Psalm, also eine organisatorische Überschrift. Und dann kommt die inhaltliche Überschrift. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Interessant, ja, Vergangenheit. Herr, du hast mich schon erforscht und erkannt. Gott kennt David durch und durch. Mit allem, was dazugehört. Gott kennt die tiefe Liebe, die David hat für ihn. Und Gott weiß auch um alle Griffe ins Klo, die David sich geleistet hat. Und David war kein Kind von Traurigkeit. Und er sagt, du hast mich schon erkannt. Du hast mich, du weißt alles, Gott. Und die Überschrift wird dann im Psalm nach und nach ausgeführt. Ich finde es so interessant, dass wenn man sich den Psalm anschaut, das hast du ja gerade auch schon angemerkt, da kommt eine glückhafte Erfahrung zum Ausdruck. Du weißt alles, Gott. Du hast mich total erforscht. Und David ist glücklich darüber. Und je nachdem, wie wir geprägt sind, ist das eben für uns im ersten Moment überhaupt keine glückhafte Erfahrung. Der sieht alles. Der weiß alles über mich. Und dann sind da eher negative Emotionen mit verbunden. Gott sieht alles. Aber ich bin davon überzeugt, was David uns deutlich machen will, hier geht es eben nicht um Stasi, ich weiß alles, ich kriege alles mit, sondern es geht um ein liebevolles Ansehen. Die Eltern wissen auch alles, auch wenn die Kinder meinen, das meiste kriegen Mama und Papa gar nicht mit. Irgendwie kommt das ja doch immer bei uns an, ja. Und trotzdem schauen wir auf unsere Kinder voller Liebe. Auch wenn sie sich mal daneben benehmen. Und ich glaube, darum geht es. Ein liebevolles Ansehen in der Ganzheit. Dass Gott mich ansieht wie ein Vater sein Kind. Und wisst ihr, ich glaube, dass in einer Zeit der Hochglanzprofile, in der wir ja leben, Facebook, wo warst du im Urlaub, wie war's da, du willst doch wohl kein Regenwetter posten und ja, ich bin gerade aufgestanden, gibt's so einen herrlichen Film, dann liegt so ein Mädel auf der Couch, ja, schminkt sich, designt die Kissen und macht dann ein Selfie, schreibt da drunter, gerade aufgewacht. In dieser Gesellschaft leben wir, alles auf Hochglanz. Ich bin nur mit hippen Leuten zusammen und wir haben nur super Events und was wir alles erleben und wie toll wir sind und wie gut ist das dann, einen Gott zu haben, dem ich gar nichts vormachen kann und dem ich auch nichts vormachen brauche. Das ist Gnade. Letztlich ist es Gnade, dass ich jemanden habe, vor dem ich sein darf, wie ich bin. Dem ich das alles bringen darf, auch um Vergebung bitten darf. Jemand hat mal gesagt, wer vor Gott knien kann, weil er doch sowieso alles weiß und ich knie mich hin, darf mich in seine Arme fallen lassen. Wer vor Gott knien kann, der kann vor Menschen aufrecht stehen. Du hast mich erforscht und erkannt. Und dann geht es weiter in Vers 2. Du kennst mein Sitzen, mein Aufstehen, du verstehst mein Wollen von fern, mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es mit allen meinen Wegen, bist du vertraut. Also gerade hatten wir überwacht oder angesehen, jetzt als Überschrift, Gott, du siehst mich, du siehst mich. Mein Handeln und die Motive meines Handelns von fern und was ich hier so schön finde, da steht wörtlich mein Wollen. Mein Wollen. Der Willen gehört untrennbar zum Menschsein dazu. Es gibt ja Frömmigkeitsrichtungen, da heißt es, du darfst gar nichts wollen. Ja? Du musst immer nur das wollen, was Gott will. Und dann stehen wir da und sagen, Gott, was willst du? Gib mir eine Richtung, sag mir, was du willst. Aber Wollen, Willen gehört zu uns als Geschöpf, als Mensch. Wir sind zum Ebenbild Gottes geschaffen. Und Gott ist ein Schöpfer und er hat diese Schöpfungskraft, diesen Gestaltungswillen in uns hineingelegt. Und wahrscheinlich würde Gott dann fragen, was willst denn du? Sag mir doch erstmal, entdecke doch erstmal deinen Willen, dein Wollen. Du bist doch so geschaffen, dass du etwas gestalten kannst, dass du wollen kannst. Das ist der erste wichtige Schritt, dass wir uns erstmal bewusst machen, was will denn ich eigentlich? Und dann kann der zweite Schritt sein, dass ich meinen Willen an Gottes Willen prüfe, ja. Und herausfinde, ob das, was ich will, auch Gott will. Aber dafür muss ich ja erstmal wissen, was ich denn will. Das ist ganz wichtig. Mein Wollen. Und von ferne steht hier. Das ist der Vorteil, den Gott hat. Wir sind eben sehr nah dran an unserem Willen manchmal und mittendrin in allem. Und dann ist es so gut, dass wir einen Gott haben, der so ein bisschen auch aus der Distanz sich das mal angucken kann. Von ferne. Und dann auch Rat geben kann. Du siehst mein Wollen von ferne. Du verstehst vielleicht meine Motive, Gott, den Antrieb meines Handelns, mein Wollen besser als ich selbst. Und deswegen darf ich da dann Rat holen. Mein Unterwegssein und mein Ausruhen, man könnte auch übersetzen meine Pausen, mein Sitzen, mein Aufstehen, verstehst mein Wollen von fern, mein Wandeln und mein Liegen, meine Pausen, wörtlich hast du gemessen. Gott misst unser Unterwegssein, also unser Tun und auch unsere Pausen. Und auch das schaut er voller Liebe an, weil er ist der Gott, der die Pause verordnet hat. 6 Tage sollst du arbeiten und den 7. Tag sollst du ruhen. Meine Wege sind dir vertraut. Warum? Weil du sie schon längst gegangen bist. Weil du diese Wege kennst, weil du auch Mensch warst. und weil du eben auch ganz Gott bist und weil du ewig bist, das heißt, du kennst schon die Zukunft. Meine Wege bist du längst gegangen und deshalb weißt du, ob ich ans Ziel komme und du weißt, ob das Ziel sich lohnt. Du siehst mich. Und Vers 4. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge, siehe, Herr, du weißt es genau. Du verstehst mich, Gott. Meine Worte sind noch nicht auf meiner Zunge. Das heißt, ich weiß selbst noch nicht so richtig, wie ich das, was ich denke, was ich fühle, eigentlich sagen will. Und du, Gott, hast mich schon verstanden. Ich versuche noch Worte dafür zu finden und du, Gott, hast mich schon verstanden. Der Philosoph Jacques Derrida, er ist der Begründer der philosophischen Richtung der Dekonstruktion. Er ist der Philosoph der Postmoderne, also unseres Zeitalters. Er hat eine Trendwende herbeigeführt. Bis zu Jacques Derrida ist man davon ausgegangen, dass der Buchstabe, also das Material und der Inhalt deckungsgleich sind. Und mit Buchstabe kann also das geschriebene Wort sein, kann aber auch der Laut sein, das, was ich spreche. Also das Material, der Buchstabe und das, was als Inhalt transportiert wird, sind deckungsgleich. Und deshalb ist es auch möglich, dass sich Sender und Empfänger bei allen Schwierigkeiten verstehen. Deshalb ist es möglich, dass man sich über Wahrheit verständigt, dass man sich über eine Wirklichkeit verständigt. Und Jacques Derrida hat das radikal hinterfragt. Er hat gesagt, Buchstabe, Material und Botschaft haben nichts miteinander zu tun. Und hat das ausgeführt und hat gesagt, wir müssen das komplett dekonstruieren und jeder kann entdecken eigentlich, was er will. In den Buchstaben. In dem, was gesendet wird. Und deshalb, auch wenn uns das gar nicht so bewusst ist, weil er der Begründer dieser philosophischen Richtung ist, deshalb gibt es heute in unserer postmodernen Gesellschaft keinen einheitlichen Wahrheitsbegriff mehr. Das hat mit ihm zu tun. Und das ist hoch anstrengend. Jeder muss sich sein Leben, seine Wirklichkeit irgendwie zusammenbasteln aus allen Versatzstücken, die er so findet. Es gibt keinen Konsens mehr, keine allgemeingültige Wahrheit. Das, was Gott uns anbietet, ist, dass er sagt, noch ehe du es gesprochen hast, habe ich dich schon verstanden. Und ich schenke dir meinen Geist, damit du auch das verstehst, was ich dir in meinem Wort sage. Das heißt, das, was David hier betet, ist, dass ich weiß, es gibt jemand, der versteht mich. Wir können Wahrheit austauschen. Ich darf eintauchen in Gottes Wirklichkeit und er setzt die Wirklichkeit. Ich muss mir meine Wahrheit, meine Wirklichkeit nicht mühsam zusammenbasteln, zusammensuchen, sondern ich darf eintauchen in Gottes Wahrheit und in Gottes Wirklichkeit. Noch ehe ich etwas gesagt habe, hast du mich schon verstanden. Und Gott, er schützt mich. Vers 5. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Wörtlich, oder Luther hat übersetzt, von allen Seiten umgibst du mich. Wörtlich steht hier, von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Ich habe so gedacht, das wirkt wie so eine Form, wie so eine Gießform. Komplett umschlossen. Man könnte auch sagen, eingeengt könnte man das Wort auch übersetzen, umschlossen, eingeengt. Und dann legt er noch seine Hand darauf. Und das kam mir fast so vor, als will Gott mich nachfühlen. Du hast mich ganz umschlossen und du legst deine Hand auf mich. Gott fühlt mein Äußeres nach. Gott kennt meinen Körper. Gott kennt meine Fähigkeiten. Gott kennt meine Grenzen. Gott sieht mein Altwerden. Er sieht meine Gebrechen. Meine Müdigkeit. Du hast mich umschlossen, du hast deine Hand auf mich gelegt. Und das kann zweierlei bedeuten. Einmal, du schützt mich vor Schwachheit, vor meiner Schwachheit. Du bist wie ein Schutzraum für mich. Und du kannst auch meine Stärke lenken. Das ist das Zweite. Du kannst meine Stärke, meine Gaben, meine Fähigkeiten lenken und gebrauchen. Gott schützt mich. Und dann schließt dieser erste Teil des Psalms ab mit Vers 6. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Also David wollte eigentlich einsteigen damit, dass er sich Gott anguckt, den Schöpfer, und landet plötzlich bei sich selbst. Ich glaube, das kann uns schnell so gehen, dass wenn wir Gott anschauen wollen und seine Herrlichkeit, dass wir plötzlich bei uns selbst landen und begreifen, wie sehr Gott uns versteht und kennt. Und trotzdem bleibt das mehr nur so eine Ahnung. Wie genau du mich kennst, Gott, wie groß du bist, wie herrlich du bist. Das bleibt wie so eine Ahnung, wie am Rand meines Bewusstseins. Ich kriege das nicht richtig zu fassen. Aber wozu es mir helfen kann, ist, dass ich staune über diesen Gott. Über seine Größe, seine Herrlichkeit und gleichzeitig seine Nähe. Nicht überwacht, sondern angesehen. Amen.